Corona. Wen habe ich denn jetzt hier an der Leitung? Hallo.
Ja, hallo. Hier ist der Jan aus Berlin, quasi Kinocast Hauptstadtstudio.
Du hast jetzt schon eine leichte Verzögerung zwischen Jan und Berlin. So richtig im Fleisch und Blut ist noch nicht übergegangen.
Noch nicht so ganz, wobei ich mich inzwischen sehr wohl fühle. Auch wenn ich natürlich Stuttgart und Baden-Württemberg vermisse und die vielen lieben Menschen, die ich dort quasi zurückgelassen habe. Aber so allmählich komme ich hier oben an, ja, genau. Das ist jetzt 3 Monate her.
Heutzutage in der digitalen Welt ist man sich ja nah und bleibt sich
genau, nah. Genau. Wir reden jetzt ja gerade über Skype. Das ist ja sozusagen für die Leute, die uns zuhören, nicht augenscheinlich, wie wir gerade miteinander reden. Vielleicht sollte man das dazu sagen. Und ja, da.
Genau, wir haben endlich mal einen Termin gefunden. Jetzt genau. Ist es zwar nachtschlafende Zeit schon fast für viele, aber wir müssen mal über ein paar Filme reden, denn du warst ja auch hier in Stuttgart immer in sehr vielen Pressevorführungen und warst da sehr aktiv auch für den Kinocast. Da haben wir es halt immer geschafft, dass wir uns mal irgendwie auf die Treppe vor Metropol gesetzt haben. Aber jetzt müssen wir es halt mal über Skype machen und müssen mal ein paar Filme aufarbeiten, die du mittlerweile gesehen hast. Da bin ich sehr gespannt, was du da besonders von einem bestimmten Film hältst.
Fangen wir doch mit dem an, oder?
Ich nehme an,
du meinst Feuchtgebiete.
Feuchtgebiete, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob du unseren letzten Kinocast gehört hast, da hatte ich es mal mit angesprochen. Also ich habe von Feuchtgebiete das Buch gelesen und das Hörbuch auch gehört und habe auch das Nachfolgewerk gelesen, Schoßgebete. Und bin da eigentlich, zumindest literarisch bin ich im Stoff. Kennst du die Bücher oder bist du auch einer?
Also ich wollte gerade sagen, das ist perfekt. Ich habe das Buch nämlich nicht gelesen. Ich kenne jetzt nur den Film. Ich war zusammen mit einer Truppe hier aus Berlin. Luise war dabei und Annemarie, Robert und Anne oder Anna, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und da hatten wir dann auch so ein bisschen, wir hatten auch im Nachgang eine Aufnahme gemacht, aber jetzt machen wir das halt heute mit dazu. Der Film ist ja wie du gerade angesprochen hast, die Verfilmung von dem gleichnamigen Skandalroman, wie es hier in der Presseankündigung so schön heißt. Und da wurde eben auch der Pressevorführung so am Anfang ein Zitat eingeblendet von einem Leser einer großen deutschen Tageszeitung, die wir jetzt hier nicht nennen wollen. Aber so nach dem Motto, ein Buch, was nie hätte geschrieben, verlegt und verfilmt werden dürfen oder so. Weil es geht ja doch etwas deutlich unter die Gürtellinie. Ja. Und Luise meinte, die kennt das Buch auch. Die hat gemeint, also sie hätte sich auch eher gewünscht, dass die Bilder in ihrem Kopf geblieben wären und sie jetzt nicht das auf der Leinwand unbedingt hätte anschauen müssen. Nun hat sie es halt doch getan. Ne? Der Film ist relativ, also über einige Strecken ziemlich eklig. Ja? Also definitiv kein Film, in den man Popcorn mit reinnehmen sollte. Also ich glaube, da vergeht einem einfach der Appetit. Und ist halt ansonsten wie in einem Buch, ne? Also es ist der Engländer würde, glaube ich, sagen, sexual explicit, ja. Und er hat uns alle nicht irgendwie begeistert. Also wir hatten dann alle so Wertungen, nur so 5, 6 Punkte gegeben. Es ist, glaube ich, so ein Film, wo dann ganz viele reingehen, um einfach mitreden zu können, ne? Es ist, glaube ich, auch ein Film, wo jeder schon im Vorfeld so eine Meinung hat. Ja, die einen, Sauerei, sowas darf gar nicht ins Kino und überhaupt, eigentlich hätte es auch gar nicht als Buch erscheinen sollen, ebenso wie dieses Zitat da. Und die anderen, die dann da so ein bisschen offener sind, sagen, ja, es ist gut, dass man solche Themen auch mal anspricht und so. Ich glaube, so hat da eigentlich jeder seine vorgefertigte Meinung eigentlich. Ich glaube, dass der Film die, egal welche man vorher hat, auch so oder so bestätigt. Ja. Also, ja, ich hab ihm, glaube ich, irgendwie 6 Punkte gegeben. Also es ist zwischendrin auch mal, es ist auch ein Stück weit Unterhaltung einfach. Es ist auch mal der ein oder andere Gag drin, der irgendwie funktioniert. Vielleicht ist er dann nicht mehr so ganz so lustig, wenn man das Buch sowieso schon kennt und eigentlich weiß, was passiert. An vielen Stellen, obwohl ich die Handlung jetzt nicht kannte, war trotzdem offensichtlich, was passiert. Also ich sage dann gerne, das ist ein erwartungskonformer Film, du erwartest was und es passiert dann genau das. Ja. Finde ich dann irgendwie ein bisschen langweilig. Und von den Schauspielern her, die Geschichte ganz kurz vielleicht erzählt, für die, die es nicht kennen, das ist eine junge Frau, die ins Krankenhaus kommt. Ne? Und ja, genau. Dann einfach dort ihren Aufenthalt künstlich verlängert, indem sie sich ein bisschen immer wieder selber verletzt irgendwie, dass sie dann nicht, oder auch den Arzt erstmal belügt, so finden wir, sie darf erst nach Hause, wenn sie Stuhlgang gehabt hat oder so, und ihm dann erstmal eine ganze Weile erzählt, nee, sie hätte keinen. Und dann halt so im Prinzip in so einer Retro-Perspektive dann so die verschiedenen Geschichten aus ihrem Leben erzählt, dass sie besonders schmutzige öffentliche Toiletten am liebsten hat und mit wem sie da wie irgendwie Sex gehabt hat und so weiter und so fort.
Sie macht das ja, dieses länger im Krankenhaus bleiben macht sie ja nicht zum Spaß, sondern sie möchte ihre Eltern wieder zusammenführen, genau. Quasi am Krankenbett. Und ja, genau, und hat sich auch so ein bisschen in einen Krankenpfleger da irgendwie verguckt gehabt, zumindest im Buch jetzt.
Ja, genau, der Krankenpfleger, den versucht sie dann immer so im Finger zu wickeln, was sie zum Teil auch schafft, ne? Also zumindest so, dass er, ja, irgendwie hat der dann noch was mit einer der Ärztinnen oder so, ne? Und dann ist die wieder sauer und halt so das Übliche eigentlich, ne? So.
Ja. Ich habe damals, oder ich habe in dem, wo wir es kurz angesprochen hatten, habe ich schon gesagt gehabt, das war für mich eigentlich so ein ideales Erstlingswerk auch für irgendwie eine junge Schriftstellerin, weil das hat richtig reingehauen, weil es haben alle drüber geredet und wenn man im Vergleich dazu das zweite Buch sieht, das zweite Buch ist völlig anders. Also da gibt es überhaupt nicht solche Szenen oder solches Kopfkino, das ist einfach eine gut erzählte Geschichte. Und wenn ich jetzt, ich habe auch das zweite Buch ja gelesen, wenn ich quasi mit dem zweiten Buch in Gedanken mir das erste nochmal lese, dann verstehe ich eigentlich noch mehr, warum die das eigentlich geschrieben hat. Also ich sage dazu, mir hat das erste Buch jetzt nicht gefallen, in Anführungszeichen. Also es war einfach interessant zu lesen, auch so vom Marketing-Aspekt her, wie eine junge Schriftstellerin hier bewusst Skandale oder bewusst Fettnäpfchen nicht auslässt, auf Skandal anlegt, da deswegen bestimmte Tabuthemen belegt, weil wenn man sich die heutzutage die Literaturlandschaft anschaut oder auch die Filmlandschaft, du hast halt den Zwang, was zu zeigen oder was zu bringen, was irgendwie noch keiner gemacht hat, und wenn du provozieren willst, dann bleibt dir kaum noch was übrig, ja, also es sind irgendwie alle Tabuthemen. In Deutschland haben wir eine relativ offene Gesellschaft, wo über vieles geredet wird, alles gezeigt wird. Nacktheit ist kein Thema mehr. Ja, was willst du da noch zeigen als junge, rebellische Schriftstellerin? Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ne?
Ja, genau. Und das ist aufgegangen. Das sieht man ja nicht nur daran, dass alle drüber geredet haben, sondern ich habe jetzt hier auch gerade diese Pressenotiz vor mir. Da steht drin, dass es 2,5 Millionen verkaufte Exemplare von dem Buch gab. Das ist natürlich echt eine Marke. Ne? Also das muss man erst mal schaffen. 2,5 Millionen ist ordentlich.
Ja, ich finde auch, dass das Hörbuch hier ganz gut gelungen. Ich habe, wie gesagt, ich hatte das Buch gelesen und habe dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so hatte mir mal jemand das Hörbuch geborgt und da hatte ich mir das mal auf meinen MP3 gezogen und nochmal gehört. Mhm. Ich fand das Hörbuch auch ganz gut, weil sie das auch selber liest und das ist dann schon ganz, ganz nett irgendwie. Also finde ich immer gut, wenn die Hörbücher von den Schriftstellern selbst gelesen werden.
Ja, in der Regel würde ich dir da zustimmen. Es ist eine Ausnahme, gibt es, wenn das jemand mal hört, bei Eckhart Tolle. Der hat eine, finde ich, sehr, also da dachte ich erst, es ist eine Computerstimme, die das vorliest, weil er so eine ganz komische, monotone Stimme hat. Aber in dem Fall würde ich dir auf jeden Fall hier recht geben. Ja,
ja, wenn es halt jemand gar nicht kann oder sowas, dann soll er lieber ihren professionellen Sprecher, der Christoph Maria Herbst, bietet sich ja auch für viele an. Der ist ja auch ziemlich gut. Aber ja, wie gesagt, deswegen habe ich das dann halt nochmal mir zu Gemüte geführt, quasi vorgelesenerweise. Es ist halt für mich aus verschiedenen Aspekten, die jetzt weniger mit dem Buch selbst oder mit der Geschichte zu tun haben, einfach ein interessantes Buch. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt ein ganz tolles Buch, das muss man gelesen haben.
Ja.
Aber ich denke mal, um den Film vielleicht ein bisschen besser einzuordnen zu können, ist das Buch nicht verkehrt. Was ich drastisch fand, als ich gehört habe, oh, da gibt es jetzt einen Film dazu, habe ich gedacht, okay, bei einem Buch ist es immer noch so, wenn dort was beschrieben ist, dann ist es relativ weit weg. Du kannst dir das vorstellen, du weißt genau, okay, hier hat sich jemand hingesetzt, der hat eine Schreibmaschine genommen oder einen Computer oder keine Ahnung, einen Blog, hat das aufgeschrieben aus seiner Fantasie, ja, oder vielleicht teilweise erlebten Sachen. Aber es war halt immer so ein schriftstellerisches Werk. Wenn das auf die Leinwand übertragen wird, dann gewinnt das so eine Form von Realität, die ich mir bei diesem Werk nun nicht unbedingt gewünscht hätte. Und
ich glaube, das war auch ungefähr das, was Luise meinte, wo sie sagte, sie hätte sich gewünscht, dass die Bilder in ihrem Kopf bleiben, weil sie da eben nicht so, ja, nicht so real sind. Ja?
Ja, genau.
Also wenn du da halt am Anfang siehst, wie sie da irgendwie durch die öffentliche Toilette, durch die, ich sag jetzt mal mehr oder weniger durch den Unrat und die Scheiße wartet und dann da einmal die ganze Klobrille quasi mit ihrem Po abreibt, damit sie auch alles mitnimmt. Nein, das willst du eigentlich nicht wirklich sehen. Nee.
Und da habe ich mich halt auch beim Buch schon immer gefragt, wie viel Realität steckt da überhaupt drin? Und ich habe halt bei so vielen Sachen, die im Buch waren, habe ich gedacht, nein, da kann es einfach niemanden geben. Niemand auf der ganzen Welt kann es geben, der das jetzt machen würde. Und das war bei so vielen Stellen so. Und da habe ich gedacht, okay, das kann wirklich nur Provokation sein, dass das eben so geschrieben wurde. Und ich habe das dann halt von dem Aspekt aus mit Interesse gelesen.
Ja, genau. Reden wir vielleicht noch ein bisschen über die Namen, dass wir das noch drin haben. Die Hauptfigur, genau, Helen, wird von Carla Juri gespielt.
Die einen Preis bekommen hat auf der letzten Berlinale als Shootingstar für diesen Film. Genau.
Für diesen Film?
Ja.
Okay. Naja, also.
Weil es ja eine schwierige Rolle ist und relativ neu im Geschäft und.
So kann man es natürlich auch ausdrücken. Also, vielleicht ist das für sie dann das, was das Buch für Charlotte Roche war, dass sie da dann eben jetzt mit groß rauskommt, ne? Genau, gucken wir mal. Die Eltern werden gespielt von Merit Becker und Axel Milberg. Und was haben wir denn hier noch? Regie, wo steht denn die Regie jetzt wieder?
Regie hat David Wendt geführt, der hat bei Krieger Regie geführt.
Ja, genau, ja. Ja, das sind so, ich glaube, die wichtigsten Namen, die man einfach für den Film noch erwähnt haben sollte.
Ja, ansonsten, ja. Ich glaube, das ist so ein Film, da gibt es jetzt keine Grauzone. Also wen der Film interessiert, der geht rein.
Genau.
Und wer mit dem Film nichts anfangen kann, der macht einen großen Bogen drum.
Ja, ja.
Und ich glaube, wir brauchen ja jetzt gar nicht so viel irgendwie noch an sich zu dem Film zu erzählen. Ich habe halt festgestellt, damals, bevor ich das Buch gekauft habe, habe ich festgestellt, es gibt sehr viele Leute, die zu diesem Buch eine Meinung haben, ohne das gelesen zu haben, die sich einfach auf irgendwelche Zeitungsartikel oder Hörensagen verlassen haben. Und das war für mich ein Grund, das Buch zu lesen. Es war für mich schon immer ein Grund, mich mit Themen zu beschäftigen, wenn ich das Gefühl hatte, dass andere über Dinge urteilen, von denen sie keine Ahnung haben. Mhm. Und deswegen, hier ist es, glaube ich, genauso. Also wo ich jetzt immer mal für den Film im Kinocast die Kinostarts gemacht hatte und auch so, ich wäre manchmal von Arbeitskollegen gefragt, hier, was läuft denn an hier, du bist doch informiert. Da habe ich gesagt, ja, der Film, ah nee, den will ich nicht sehen, der ist furchtbar. Und habe ich dann gefragt, oh, hast du das Buch gelesen? So, nee, aber nee, das kann nur schlecht sein und so. Das finde ich immer schade, wenn dann jemand so Sachen so vorverurteilt.
Genau, also so wird es mit dem Film auch wieder sein. Oder ist es ja schon, der läuft ja jetzt schon einige Tage im Kino. Kinostart war der 22. August. Von daher, ja, sind wir schon mittendrin.
Aktuell Stuttgart Platz 3 in den Charts und deutschlandweit, Moment, die Seite baut noch auf, auch Platz 3.
Okay. Gut. Schließen wir den damit ab, würde ich sagen. Damit die Leute dranbleiben, sollten wir vielleicht erwähnen, dass wir am Schluss noch eine Verlosung machen.
Es gibt ein Gewinnspiel.
Genau, es gibt ein Gewinnspiel. Wir nötigen euch also zuzuhören oder bis zum Ende vorzuspulen. Aber jetzt besprechen wir erstmal als nächstes, würde ich sagen, König von Deutschland.
Genau, König von Deutschland, nicht mit Rio Reiser.
Nein, mit Olli Dittrich. Und für die Social-Media-Welt natürlich Katrin Bauerfeind, noch bekannt natürlich über Ehrensenf.
Mit dem ich nie was anfangen konnte.
Ich auch nicht, aber man kennt es halt auf jeden Fall, ja.
Und ach, das war doch die bei Harald Schmidt war. Ach, die war furchtbar bei Harald Schmidt.
Also ich fand sie im Film eigentlich, also für mich war sie im Film so der Höhepunkt. Sie war
Film,
so,
Film mag was anderes sein, ja. Aber bei Harald Schmidt, da hat die manchmal so Außenreportagen gemacht und sowas. Oh, das fand ich immer furchtbar. Das war immer so, weißt du, so möchte gern hip. Ja, so ich nehme mir jetzt mal ein Thema an und du hast genau gemerkt, oh, die muss sich da richtig, die arbeitet sich da irgendwie so rein in das Thema. Ja, das ist, hat jetzt bei ihr nicht so den Flow, sondern die muss sich das aneignen, dieses Thema, was sie jetzt gerade. Ganz furchtbar.
Okay. Nee, also hier fand ich sie wirklich gut. Das ist ja ihr erster Kinofilm hier. Also eine erste größere Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe hier.
Na gut, es ist ja ein Abschlusswerk von einem Filmstudenten, glaube ich, ne?
Es ist das Erstlingswerk von David Dietl, der bislang, wenn ich das hier der Notiz richtig entnommen habe, vor allen Dingen Drehbücher geschrieben hat.
Und vor allen Dingen der Sohn von Helmut Dietl ist.
Okay, ja, siehst du, da kommst du wieder als der Mann für die Namen und bekannten Personen, genau. Ja, und da war ich gestern in der Deutschlandpremiere hier in Berlin. Und zusammen mit Annemarie.
Gestern, Deutschlandpremiere in Berlin. Bei uns lief der letzte Woche in der Sneak.
Ja.
Oder vorletzte Woche.
Der lief ja auch in Berlin schon vorher in der Sneak. Das war aber die offizielle Deutschlandpremiere.
Okay.
Mit der Crew vor Ort war für mich die erste Premiere, wo ich jetzt so beigewohnt habe und war dann schon mal ganz schön zu sehen, wie danach dann so diese komplette Crew sich auf der Bühne aufgebaut hat mit all den Produzenten und Maskenbildnern und da kriegt man schon mal so ein besseres Gefühl dafür, wie viel Aufwand dann doch am Schluss so ein Film wirklich ist, ne? Das ist, wenn da am Schluss im Abspann nur so die Namen durchlaufen, da finde ich, hat man nicht so den Bezug zu, wie wenn die Leute dann einfach mal auf der Bühne stehen und das Ding quasi einfach voll ist, ja, und man die Leute da gar nicht alle unterbringt, ja.
Weil du gerade gesagt hattest hier mit den Namen am Schluss, ne? Ich hatte da auch mal so ein Gespräch mit jemand im Kino, der relativ selten ins Kino gegangen ist. Da hat man auch irgendeinen Film geschaut, ich weiß nicht mehr, was es war, war irgendwie eine nicht ganz so große Hollywood-Produktion. Und da hat man dann auch irgendwie das Thema irgendwie mit den, wir saßen dann noch beim Abspann und so und da ging es auch irgendwie um das Budget von dem Film und da hat er ja irgendwas geschätzt, da habe ich gesagt, nee, da wird bestimmt, also ein ganzes Stück mehr gekostet haben wird er schon, ja. Und er so, ah nee, es war doch nichts drin. Da habe ich gesagt, na guck dir doch mal die Namen an, die jetzt gerade durchlaufen. Jetzt rechne mal, der Film hat bestimmt, ja, 6 Monate Drehzeit plus nochmal 6 Monate Nachbearbeitung, also ein Jahr kannst du rechnen, 12 Monate. Wenn jeder von den Leuten, von den Namen, die da dastehen, ein ordentliches Gehalt bekommen möchte für seine Arbeit, sag ich mal so, ja, ein paar tausend Euro will der pro Monat schon haben, dann rechnen das mal zusammen. Ne? Und wenn man das mal so sieht, ja, ist einfach mal so ein Jahresgehalt, was man sich so vorstellt, was so angenehm wäre, ja. Wenn man einfach mal da so sieht, oh, die Namen und rechnet dann einfach mal so ein bisschen hoch, gerade so bei großen Hollywood-Produktionen, wo das überhaupt kein Ende mehr nimmt mit den Namen.
Genau, ja. Ja, und wenn wir bei Namen sind, also hier König von Deutschland, Olli Dittrich in der Hauptrolle als der König von Deutschland, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was das ist. Veronika Ferres spielt seine Frau, Katrin Bauerfeind ist so seine heimliche Geliebte und am Anfang seine Arbeitskollegin. Vanja Müß spielt dann seinen neuen Chef. Und ja, Regie haben wir schon gesagt, David Dietl. Genau, und es geht einfach darum, in dem Film lernen wir, wie heißt er denn im Film, Thomas kennen. Genau, Thomas Müller natürlich, ein durchschnittlicher Durchschnittsname. Und er ist eben so der perfekte Durchschnittsdeutsche. Er hat die Standardlieblingsfarbe, das Standardlieblingsbuch, die Standardlieblingsspeise, die liebste Freizeitbeschäftigung, die alle anderen im Standard auch haben. Er geht zu der typischsten aller Uhrzeiten ins Bett, steht zur typischsten aller Uhrzeiten wieder auf und so weiter. Also er ist so wirklich der perfekte Durchschnittsdeutsche in einer Person. Und der Film handelt davon, dass das eben ja quasi über so eine untergeschobene Zensusbefragung eben als solche erkannt wird, seinen Job verliert und dann eben scheinbar erstmal zufällig hier in eine Firma Industries Unlimited, glaube ich heißt sie, reinrutscht, dort einen neuen Job offeriert bekommt, gleich am nächsten Tag und dann ist plötzlich so als der Standard-Durchschnittsmensch seine Meinung zu allem gefragt, ne, zum Bier, zur Krawattenfarbe, zum Anzug, zur Politik und alles, was er so sagt, wird dann plötzlich umgesetzt und der Film handelt quasi davon, dass er das gar nicht weiß. Also er wird sozusagen in Unkenntnis gelassen, warum er denn jetzt plötzlich zu allem befragt wird. Und dann kommt irgendwo so der Punkt, wo er halt merkt, dass er jetzt eben da, also A, erstmal so eine Vorahnung bekommt, dass dann plötzlich der Drehbierverschluss, den er so nebenbei beiläufig erwähnt, dann plötzlich als Produkt im Laden steht und im Fernsehen beworben wird. Und dann irgendwo kommt der Punkt, wo er eben erkennt, dass er so dieser Durchschnittsbürger ist und dann sozusagen für sich beschließt, aus dieser Durchschnittlichkeit auszubrechen. Ne? Und der Film ist sozusagen bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, quasi sehr real. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein abgefahrenes Ding, sondern es zeigt einfach Menschen in ihrem Alltag und das wäre jetzt eine völlig normale und realistische Situation. Und dann kippt der Film in so ein Ding rein, dass er sich halt dann plötzlich total anders benimmt, nach Sibirien durchbrennen will und so und die Leute da dann an der Nase rumführt und dann irgendwelche Dinge geschehen, die dann plötzlich vollkommen irreal sind, ja. Also irgendwie passen für mich diese beiden Filmhälften irgendwie nicht zueinander. Also diese Grundidee, dass man sagt, ja, da ist ein Durchschnittsmensch und der wacht jetzt plötzlich auf und sagt, hey, ich will aus meinem Leben was Besonderes machen. Das finde ich ja an sich per se eine spannende Geschichte und eine, kann man eine schöne Story draus bauen. Aber so wie es hier umgesetzt ist, ist es für mich einfach irgendwie nicht stimmig und das hat mich einfach auch von der Story nicht angesprochen.
Man hätte ja, ich sag mal, gerade bei solchen Abschlusswerken von Filmakademien und sowas, da bietet sich das ja an, auch mal so ein bisschen Gesellschaftskritik noch mit reinzubringen oder, sag ich mal, ein bisschen revolutionären Geist, ja. Also man hätte ja zum Beispiel machen können, dass er sich dann, wenn er das merkt, dann gezielt seine Macht in Anführungszeichen nutzt, um Gutes zu bewirken oder sowas. Mhm. Ja, oder
genau.
Hätte man ja auch machen können, ja.
Ist es so in einem gewissen Ansatz mit drin, ja? Also es hat solche Aspekte quasi mit dabei, aber es ist eben insgesamt dann einfach, finde ich, überzeichnet. Was man sagen muss, ist, dass Olli Dittrich die Rolle durchaus gut spielt. Also am Anfang habe ich mich habe ich so das Gefühl gehabt, das ist ja hier sterbenslangweilig, was da auf der Leinwand läuft. Aber das war ja genau das, was er auch repräsentieren soll. Ne? Also genau dieses absolut genormte Standardleben, was eben sterbenslangweilig ist sozusagen. Ja. Also von daher hat er das, finde ich, gut umgesetzt, aber trotzdem hat mich halt das ganze Werk nicht begeistert. Ja. Also
kennst du Truman Show?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Da hat es mich an einigen Stellen dran erinnert.
Ja. Okay. Ja, klingt ja sehr ähnlich, ne?
Ja, bei der Truman Show ist es ja, dass er da drin geboren wird, ja, und dann in so einem Riesengebäude quasi dauerhaft überwacht wird, ohne dass er das weiß. Und davon hat es ein paar Aspekte. Und das habe ich mich auch erinnert gefühlt, ja. Das ist in der Tat richtig.
Ich lese dir mal ganz kurz ein paar Auszüge von einer Meinung von dem Mondritter aus dem Sneak Freaks Forum vor, zu dem Film. Der hatte geschrieben, gut, den ersten Teil lasse ich jetzt mal raus. Bis zu der Stelle, wo der Protagonist vom Geheiminstitut an einen Gehirnwäscheapparat angeschlossen wird. In Klammern, Müller ist sich seiner Rolle trotz von Beginn an mahnenden Fingerzeigs seines Sohns doch seine Rolle bewusst geworden. Klammer zu, war der Streifen gerade so erträglich. Mit dem Verdrehen einer Sci-Fi-Novelle, die eine politisch-gesellschaftliche Botschaft vermitteln will, war es für mich an Glaubwürdigkeit dann jedenfalls geschehen. Leider wieder einmal eine weitere Ausgabe des deutschen Films, dem es immer wieder krankhaft an Eigenständigkeit mangelt.
Ja. Also, und ich finde es eigentlich schade, weil es ist wirklich ein Thema, aus dem hätte man was machen können und auch so diese Menschen da zu sehen, dieses Team, das war eigentlich eine sehr, sehr liebevolle Atmosphäre da, auch wenn ich es mal so, oder sind eine sehr, also es waren sehr, sehr offenherzige und ich fand es eigentlich schade für die Leute, die da waren, die das alle gemacht haben, dass es dass sie eben nicht mehr rausgeholt haben, dass man die Story nicht ein bisschen in eine andere Richtung geschubst hätte oder so. Ich glaube, das, was sie umgesetzt haben, ist schon auch irgendwie handwerklich gut gemacht und so, aber da fehlt so dieses, dass ich sagen würde, ja, da musst du reingehen, ne? Das sollte man sich mal anschauen. Das fehlt für mich irgendwie und das finde ich schade. Also ich hätte es ihnen echt gegönnt, dass sie da mehr draus machen, ja.
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, aber es war ein schönes Interview mit Olli Dietrich im letzten Spiegel drin, im aktuellen von der letzten Augustwoche. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass er die Rolle angenommen hat. Er hat da so ein bisschen beschrieben, wie er dazu gekommen ist. Und er hat natürlich auch so gut wie kein Geld dafür bekommen und hat das halt wirklich gemacht, weil er das irgendwie gut fand, die Idee an sich und natürlich die Zusammenarbeit mit dem Sohn von Herrn Dietl und auch Veronika Ferres. Apropos Veronika Ferres, kleiner Hinweis an die Kinocast, an die Stammhörer. Ja, wir hatten ja mal so eine kleine Aktion, dass Veronika Ferres die neue Sarah Connor wird. Also ihr könnt ja da nachhören, zum Beispiel im Kinocast Nummer 307. Da wird nochmal erklärt, warum, weshalb, wieso. Nur weil wir sie jetzt gerade nochmal hatten hier. Ja, aber ansonsten, ja, Truman Show. Also man hätte wirklich, gerade bei so einem Abschlussfilm, wenn ich überlege, zum Beispiel der Abschlussfilm von Roland Emmerich, war ja, wie hieß das damals, das Arche Noah-Projekt oder so, warte mal, das muss ich mal kurz googeln, ob das stimmt, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ah nee, das Arche Noah-Prinzip. Das war so ein toller Film, ein Science-Fiction-Film, den er da gedreht hatte, 1984 von Roland Emmerich, den man sich immer noch gut gucken kann. Und der ist echt toll, hat 1 Million Mark damals gekostet, wurde in der stillgelegten Waschmaschinenfabrik Concordia in Meichingen gedreht und wurde trotz seines geringen Budgets und trotz seiner Machart wurde er trotzdem an über 20 Länder verkauft und lief im Kino. Damals bei uns in der DDR lief er sogar im Kino, deswegen kannte ich den. Da geht es auch so ein bisschen um Revolutionen in Saudi-Arabien, Technik für Wetterkontrollen und sowas. Also auch ein paar durchaus heißere Eisen angefasst, aber trotzdem ein toller Film, ja.
Ja, also was glaube ich das muss man noch dazu sagen, beim König von Deutschland ganz gut ist, schätze ich, es wird wahrscheinlich noch kommen, also Kinostart ist ja am 5. September, also ungefähr zum Ausstrahlungszeitpunkt, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe von unserer Aufnahme. Und da wird eine Webseite auch Müller-Versum online gehen, wo auch so ein bisschen dieser Durchschnittsdeutsche beschrieben ist. Und es gab im Vorfeld jetzt auch schon, habe ich etliche Leute auf Facebook gesehen, die dann so einen Test gemacht haben, wie durchschnittlich man denn ist, ne? Also da im Bereich Social Media und so haben sie, glaube ich, und online haben sie, glaube ich, ein paar ganz gute Sachen mit dabei. Und ich weiß, ich habe das aber noch nicht gefunden, irgendwo gibt es dann auf dieser Webseite auch typische deutsche Gerichte. Und da sind die schon vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und hatten mich da entdeckt und wollten da so ein Rezept von mir auf diese Webseite stellen. Ich gesagt habe, ja, macht mal, ist okay. Also irgendwo, wenn ihr da so ein strahlsunder Fischtopf ist, es glaube ich, seht, dann wisst ihr, das ist ein Rezept vom Herrn Theofil. Und da gibt es noch mehr auf meiner Webseite, ne? Genau.
Also ansonsten Thema, wen das noch interessiert hier mit diesem Durchschnittsdeutschen und sowas. Ich bin immer noch begeisterter Hörer von einem anderen Podcast, von dem es mittlerweile schon, ich glaube, 1800 Folgen gibt. Und zwar ist das der Nachtzug nach Hamburg, heißt der. Das sind immer nur ganz kurze Folgen, manchmal nur so 5 Minuten, manchmal 10, manchmal 15. Früher war der mal täglich, hat er gesendet. Und er hat halt einfach immer so völlig verschiedene Themen, immer wo er gerade ist. Der Reiko hat er aufgenommen. Jetzt mittlerweile nimmt er es nicht mehr ganz so ernst. Also was heißt, er nimmt es nicht ernst, er nimmt den Podcast an sich schon ernst, aber er nimmt jetzt nicht unbedingt jeden Tag nur eine Folge auf, wenn er mal nichts zu erzählen hat oder sowas, ne? Er hat dann teilweise auch aufgenommen, wenn er total verschnieft war und krank und so. Also das macht er jetzt, tut er sich jetzt nicht mehr an, sondern wirklich, wenn er was Tolles zu erzählen hat. Und der hatte mal was gesagt gehabt, es gibt nämlich in Deutschland ein Musterort, eine Musterstadt, ja. ein kleines Städtchen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau wo. Da ist sogar so, in diesen Supermärkten, die es dort gibt, da gibt es ein Lidl und Aldi und sonst was alles. Und da gibt es wenige Produkte, die es im Rest Deutschlands nicht gibt. Und die werden halt dort getestet. Die stehen halt ganz normal mit im Regal drin. Das ist sogar so gut versteckt, dass wenn jemand von außen kommt, der geht halt durch die vollgefüllten Reihen und kann das gar nicht erkennen, was ist jetzt hier eigentlich das Produkt, was jetzt hier ein Unikat ist für diesen Ort, weil die teilweise vom Design her so gewöhnlich aussehen, ja, das ist halt mal irgendwie ein neuer Geschmack vom Philadelphia oder irgendwas, ne? Und da wird es halt auch getestet, ne, wie bestimmte Produkte ankommen, ja, oder. Weil, ja. Weißt du den Ort, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Das wird nämlich auch in einem Film am Schluss erwähnt, der mit Moritz Bleibtreu, den ich gerade raussuche hier nebenbei.
Ich werde mal einfach dem Reiko eine Nachricht schreiben, dass wir über ihn gesprochen haben. Ihm fällt das bestimmt noch ein, was ich meine. Und dann kann er ja mal einen Kommentar schreiben bei uns. Das wäre auch mal schön.
Ja, es gibt einen Film, wo er sich, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo er sich dieses Quotensystem vom Fernsehen
vornimmt. GEZ, ja, der heißt, ich weiß, warte mal. Ich sag's dir gleich, weil der ist nämlich von Hans Weingartner, Freerainer heißt der.
Freerainer, genau. Und den gibt es übrigens auf YouTube, kann man den komplett sehen, kostenfrei, beide, also ganzen Film, ich glaube in zwei Teilen. Und am Ende des Films, wo sie sozusagen, nachdem sie dieses Quotensystem quasi geknackt haben und gezeigt haben, dass das lügt, es ist so quasi am Ende zu sehen, dass sie sich dann diesen Ort vornehmen möchten. Ach, als stimmt, nächstes.
Ja, genau.
Ja, und daher sagte der mir was, aber wie der Ort jetzt genau heißt, weiß ich auch nicht.
Wie gesagt, da hoffen wir einfach mal auf den Reigo Schmidt, dass er uns mal weiterhilft. Wenn wir gerade bei Hans Weingartner sind, da Freerainer, fand ich jetzt nicht so, also, weil ich bin ein totaler Fan von einem seiner Vorgängerfilme, nämlich Die fetten Jahre sind vorbei. Den finde ich immer noch mit einem der besten Revoluzzer-Filme überhaupt, also sowohl wie der gedreht ist, da geht es halt um so ein paar, die in Berlin zusammen leben, Daniel Brühl, Stiebe Erkitsch und Julia Jentsch, die wohnen in einer WG in Berlin und sind so Revolutionäre und die brechen zum Beispiel in irgendwelche Villen in Berlin-Zehlendorf ein, in irgend so Nobelvillen. Und stellen da einfach so ein paar Stühle um oder sowas und hinterlassen dann eine Botschaft. Da steht dann irgendwie da, die fetten Jahre sind vorbei oder irgendwas anderes, ja. So, dass halt die Reichen, dass die quasi merken, okay, ihr seid jetzt nicht unantastbar, ja. Wir kommen rein, wenn wir wollen. Aber die machen halt nichts irgendwie kaputt. Aber einmal, da entführen sie dann halt jemanden. Und es stellt sich raus, der, den sie da entführen, den sie wirklich für irgendeinen Bonzen halten, der war halt wirklich so ein Alt-68er, ja. Der wirklich richtig auf die Straße gegangen ist und richtig ins Gefecht gegangen ist mit der Polizei und sowas. Und den entführen die halt. Und der ist aber mittlerweile im Establishment angekommen. Und da gibt's richtig tolle Dialoge zwischen denen. Die sind dann auf so einer Berghütte irgendwo in weiß nicht, Österreich, glaube ich, haben sie den dann hingebracht. Und das ist ein richtig toller Film. Und danach hatte ich hohe Erwartungen an Freerainer. Auch so von der Idee her, so ja, dieses Quotensystem, hier GEZ und sowas. Und war dann sowas von enttäuscht. Das war ja so ein langwieriger und langweiliger und tröger Film ohne so eine krasse Aussage wie Die fetten Jahre sind vorbei.
Wobei ich fand schon, gut, ich kenne den jetzt nicht, aber ich fand, er hat schon auch eine Aussage zu machen. Ich kann natürlich den Vergleich nicht beurteilen von dir jetzt. Ja.
Vielleicht gibt es ja Die fetten Jahre sind vorbei auch auf YouTube, wenn es Freerainer gibt.
Das können wir mal direkt... Das werde ich dir sofort sagen. In der Zwischenzeit sage ich dir noch, dass Hassloch dieser Ort ist, den wir gerade gesucht haben.
Hassloch, genau. Ah, jetzt Hassloch. Schade, jetzt muss ja der Reiko nichts mehr schreiben.
Ja, er kann dann ja die Details dazu noch liefern. Ja.
Genau, der hat nämlich mal in einem seiner Podcasts erzählt, er ist nämlich extra mal irgendwie dort in der Nähe gewesen und ist dorthin gefahren und ist dann in so einen Supermarkt rein und der hat eine Verkäuferin gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie denn hier so an extra Produkten, die es woanders nicht gibt? Und da hat die Verkäuferin ihn zu einem hingeführt, ja.
Ja, also ich habe hier gerade noch so einen Artikel offen, es scheint wohl ein spezieller Supermarkt hauptsächlich zu sein und dann extra Zeitschriften und Fernsehwerbung in diesem Ort und so. Gut, lass uns einfach mal weitermachen mit dem Programm. Wir haben nämlich einen Film, nachdem die beiden deutschen Filme uns irgendwie, also zumindest mir, nicht so zugesagt haben und auch den anderen, mit denen ich da
jetzt dran war. Ja? Moment, ganz kurz noch deine Wertung noch für den König von Deutschland.
Da muss ich mal schnell gucken, was hatte ich denn hier aufgeschrieben. Also ich habe beiden Filmen 5 von 10 Punkten gegeben.
Kommt denn wenigstens mal das Lied drin vor? Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja.
Ja,
also, aber es hat vielleicht der Nachlassverwalter von Rio Reiser vielleicht auch nicht so unbedingt seine Rechte dafür gegeben.
Es kommt in dem Film vielleicht noch ganz kurz, wenn wir darauf eingehen, du hast ja vorhin gesagt, dass er das auch so ein bisschen nutzt und so. Und eben in dem Film hat er einen Sohn, der mit der Nachbarin zusammen so eine Band macht und die dann auch so ein bisschen gesellschaftskritische Musik da versuchen zu machen. Und er dann eben eine dieser Aktionen, wo er seine Rolle quasi missbraucht oder gebraucht, ist dann eben, dass er das Lied von oder ein Lied von denen in die Top Ten reinschießt, indem er das natürlich dann so als das hört jetzt der Durchschnittsdeutsche verkauft. Ne? Ja, gut, also Wertung ist durch, dann lass uns weitermachen mit Lunchbox.
Ist das ein offizieller Kinofilm oder hast du ihn auf DVD? Oder?
Lunchbox war ich in der Pressevorführung. Startet erst am 21. November. Da ist also noch ordentlich viel Zeit, dass ihr euch da im Kalender freie Zeit für eintragen könnt, weil das ist für mich der Film des Jahres schlechthin, den ich bislang gesehen habe. Ist eine deutsch-französisch-indische Produktion. Das heißt, wir haben den im Original mit Untertiteln geguckt und Originalsprache war hier Indisch. Mhm. Was dann wer mit indischen Geschäftspartnern zu tun hat, kennt diese eigene englische Sprache, also so ein indisches Englisch.
This is a little bit different.
Ja, ganz genau. Und tatsächlich habe ich in dem Film dann häufig ab und zu dann so, jetzt reden sie ja gerade Englisch. Also es sind dann immer Passagen, wo sie Indisch reden. Und dann so diese Szenen, wo er auf Arbeit ist, sind dann dieses indische Englisch. Und was man erst, wenn man das nicht gewohnt ist, erst mal gar nicht als Englisch erkennt häufig. Also so geht es mir zumindest.
Weil das so ein Singsang ist, wie das normale Indisch. Ne? Das geht dann so nahtlos wahrscheinlich drin über.
Genau. Und da habe ich mich natürlich auch so das eine oder andere Projekt zurückversetzt, wo ich mit Indern mal zu tun gehabt habe. Es ist ein Film, von der Geschichte her finde ich das sehr, sehr schön gemacht. Es spielt in Mumbai. Mumbai hat eine Besonderheit in der Mittagsverköstigung der Angestellten. Und zwar gibt es die Dabawallas, das sind Fahrer, die bei den Hausfrauen zu Hause so Lunchboxen abholen und die dann zu deren Männern auf die Arbeit fahren. Also quasi der Lieferservice für Selbstgemachtes.
Das habe ich auch schon mal gesehen in so einer Discovery-Reportage. Das ist total irre. Die fahren da so mit ganz vielen Boxen, da fahren die mit so einer Bahn in die Stadt rein dann und bringen das dann. Und das hat alles so ein logistisches System hat sich dort etabliert, was nahtlos funktioniert, was klappt, aber was total irre ist. Also wenn du da von außen drauf guckst.
Genau. Also das ist tatsächlich so, also ich weiß nicht mehr, wer. Ich glaube, der Regisseur hat auch schon mal eine Dokumentation über die gedreht, die nie fertiggestellt wurde. Und obwohl diese Fahrer fast alle nicht lesen und schreiben können, haben sie eine Fehlerquote von 1:6 Millionen. Und das ist natürlich extrem beeindruckend. Das wird auch in dem Film thematisiert, irgendwo gegen Ende. Da kommt dann so, da spricht sie den Fahrer drauf an, dass genau dieser Fehler bei ihr aufgetreten ist. Und er sagt, nein, da waren Leute von der Universität, weiß ich nicht, sowieso da. Und die haben uns zertifiziert und gesagt, das ist ein Wunder, dass das alles tut und so weiter. Also es muss sehr, sehr beeindruckend sein. Und das Ganze ist eben im Prinzip so ein bisschen wie so ein modernes Märchen gemacht. Es geht um zwei Hauptprotagonisten. Das ist einmal die Ila. Die wird hier gespielt von Nimrat Kaur, die aus Peddlers bekannt ist. Ich kenne jetzt Peddlers wohl nicht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
Kenne ich nicht. Also ich bin auch mit Bollywood jetzt nicht unbedingt so der Fachmann.
Okay. Also sie spielt die Frau, die eigentlich ihrem Mann eine Lunchbox schicken möchte. Ihre Beziehung ist so ein bisschen eingeschlafen. Sie fühlt sich so ein bisschen vernachlässigt, kümmert sich eben um die gemeinsame Tochter. Aber so richtig Pep ist in der Beziehung auch nicht mehr drin und ja, man sieht sie dann häufig so, wie sie mit einer Nachbarin, die man nie sieht, sondern immer nur hört, durchs offene Fenster kommuniziert. Und dann geht es halt relativ zu Beginn des Films darum, dass sie jetzt wieder ein bisschen Pep in die Beziehung bringen möchte und deshalb ihrem Mann so eine ganz besondere Lunchbox zubereitet, wo dann die Nachbarin auch fleißig mithilft und dann sagt, ja, mach noch das kurz rein und das musst du noch. Und dann lässt sie immer so einen Korb runter und dann greift sie durchs Fenster und holt dann ein besonderes Gewürz rein. Und so macht sie dann eben eine ganz besondere Lunchbox, die dann aber genau sozusagen dieser 1-zu-6-Millionen-Fehler trifft dann natürlich genau in diesem einen Fall zu. Und die Lunchbox landet nicht bei ihrem Mann, sondern bei Irfan. So heißt der real. Im Film heißt er Sayan, gespielt von Irfan Khan. Den kennt man unter anderem aus Life of Pi. Da spielt er den Vater und bei Slumdog Millionär spielt er den Detektiv, der diese Vernehmung macht.
Ja, genau.
Er bekommt diese Lunchbox halt und packt die aus und ist dann völlig fasziniert, weil das ist halt nicht, ne, er kriegt die normalerweise von einem Restaurant geliefert, weil seine Frau schon gestorben ist und kriegt da halt normales Essen einfach, ne? Und in dem Fall ist es halt dieses ganz besondere Mal und er isst alles auf und wie wir so sagen würden, er schlägt die Box sauber und schickt die dann leer zurück. Ne? Und abends erfährt Ila dann, dass durch ein Gespräch mit ihrem Mann, dass ganz offensichtlich diese Lunchbox falsch zugestellt worden ist, weil ihr Mann halt ein ganz anderes Gericht bekommen hat und irgendwie sagt, ja, der Blumenkohl und so war schon ganz okay. Ne? Am nächsten Tag legt sie dann so einen kleinen Zettel bei und diese Box wird dann wieder falsch zugestellt. Und sie kriegt dann die Box wieder eben leer gegessen zurück mit einer kleinen Antwort. Und so entspinnt sich dann langsam zwischen Ila und Sayan ein Dialog, also quasi wie so eine Brieffreundschaft. Und er ist halt so ein... durch diese Situation, also sie ist eben in so einer etwas trostlosen Lebenslage durch dieses sich vernachlässigt fühlen, nicht mehr glücklich sein und er eben auch mit, die Frau ist schon gestorben, er ist einen Monat vor einem Renteneintritt und wird so als so ein verbitterter, abweisender Mann dargestellt und auch sehr, sehr glaubwürdig gespielt. Und dann ist es so, dass sie sich dann halt so im Laufe der Zeit da immer ein bisschen mehr anvertrauen, gegenseitig über die kranke Mutter schreiben. Er schreibt dann über seine Frau, die schon gestorben ist. Und sie sich so ein bisschen füreinander öffnen und den anderen ins Vertrauen ziehen. So ein bisschen sich dann gegenseitig Stütze geben in ihren Situationen und sich aus diesen tristen Situationen, in denen sie sich befinden, einfach so rausziehen, ja, gegenseitig.
Wie wird das dann dargestellt? Wird das vorgelesen, diese Briefe, oder hören wir das, wenn die das schreiben, oder wie muss man sich das vorstellen?
Teils, teils. Es wird zum Teil einfach vorgelesen, sowohl wenn sie es, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, meistens glaube ich, wenn sie es bekommen. Bei ihr ist es häufig so, dass sie der Nachbarin dann mitteilt, indem sie da wieder durchs offene Fenster ruft, was er ihr denn geschrieben hätte. Ja? Mhm. Und so erfahren wir, was in den Briefen drinsteht. Es wird dann auch ganz schön gezeigt, wie er sich dann zum Beispiel immer auf die Box freut. Ne? Also wie sie dann auf seinen Arbeitsplatz gestellt wird und er dann da schon am liebsten jetzt gleich über diese Box herfallen möchte, weil das Essen ist natürlich auch immer gut. Ne? Dann gibt es noch so eine Nebenrolle, das ist sein Nachfolger, den er in der Firma einarbeiten soll. Das ist dann für ihn auch nochmal so eine besondere Herausforderung. Das ist ein junger Mann, der als Waiser aufgewachsen ist und sich alles selber erarbeitet hat, sehr fordernd ist, sehr ehrgeizig ist, aber ihn auch so ein Stück weit überfährt mit seiner zurückgezogenen, eigenbrötlerischen Art, die er eigentlich hat. Und jetzt kommt da dieser junge Kerl, dem er alles zeigen soll und der total übereifrig ist, weil er halt eben gelernt hat, wenn ich hier nicht was mache, dann kommt auch nichts bei rum. Ne? Also der einfach gelernt hat, er muss alles für sich selber aufbauen. Und es gibt da auch ganz viele schöne Szenen, wie die dann auch zusammen am Tisch sitzen und er dann so im Laufe der Zeit ihm dann auch anbietet, so nach dem Motto, ne? Also irgendwie am Anfang wird thematisiert, dass sich so die armen Leute einfach mittags so eine Banane leisten können. Und dann sitzt er ihm eben gegenüber, hat zwei Bananen und er hat dieses prächtige Mahl, was dann gut riecht. Und er gibt dann seinem jungen Kollegen was ab und kriegt dann im Gegenzug eine Banane. Und so, und das ist wirklich schön gemacht, ja, auch diese ganze Stimmung, auch wie dann diese Boxen transportiert werden, dann gibt es immer wieder so ähnlich wie aus dieser Dokumentation, die du offensichtlich gesehen hast, dann eben Ausschnitte, wie dann diese Boxen auf diesen Fahrrädern transportiert werden und das so hin und her geht. Und so schaukelt sich das Ganze dann halt auf. Man merkt vor allem bei ihm, dass er so aufblüht, dass er lebendig wird in dieser Konstellation mit diesem jungen Kollegen. Geht es dann gegen Ende auch um dessen Heirat und in diesem Kontakt mit Ila. Und schlussendlich verabreden sie sich dann, dass sie sich treffen wollen. Ja, und das ist aber noch nicht das Ende vom Film. Also es geht dann auch weiter, weil diese Verabredung klappt dann eben auch nicht so, wie sie sich das ursprünglich gedacht haben. Und ja, das ist für mich ein Film, der hat mich wirklich sehr berührt. Also das ist wirklich sehr gut rübergebracht. Das ist von den Schauspielern her, finde ich, wunderbar umgesetzt. Es hat immer wieder so eine kleine Portion auch mal von so einem kleinen Witz, von so einer kleinen Anekdote mit drin. Die aber trotzdem nicht diese Ernsthaftigkeit, die der Film eben auch zeigt mit diesen Lebenssituationen, ohne dem sozusagen zu schaden. Also es ist so ein sehr ausbalanciertes, sehr ausbalanciert einfach insgesamt. Und ich finde einfach diese Kombination, natürlich wer mich kennt, weiß, für gutes Essen habe ich sowieso ein offenes Herz. Und das spielt natürlich in dem Film, es ist jetzt kein Film übers Kochen, aber sie wird halt häufig gezeigt, wie sie gerade kocht, wie sie da im Zwiegespräch mit der Nachbarin ist. Und er dann beim Essen, also von daher nimmt Essen, auch wenn es jetzt kein Film übers Kochen ist, schon eine relativ wichtige Rolle ein. Und auf der anderen Seite, das ist eben auch mir so ein Herzensding, Menschen, die sich persönlich entwickeln, zu sehen, zu begleiten. Und das ist natürlich das, was in dem Film passiert, dass diese beiden im Laufe des Films sich persönlich verändern und aus dieser, ich sag jetzt mal, etwas tristen, aber eigentlich doch normalen Situation, in der sie im Leben stehen, ausbrechen. Und das eben jetzt nicht so wie in dem Film, wie wir es am Anfang besprochen haben, dass die voll auf den Putz hauen und das völlig unrealistisch wird, sondern dass es wirklich so ein glaubwürdiger, langsamer Prozess ist, der sich über diesen ganzen Film hinzieht. Und das finde ich einfach richtig schön gemacht und auch einfach so eine Vorbildfunktion, die man da einfach auch als Zuschauer haben oder erkennen kann. Und das hat mich einfach wirklich bewegt. Also ich bin da innerlich sehr, sehr ruhig geworden. Das hat mich mitgenommen in einem positiven Sinn, also nicht in so einem Action-Mitreißer-Sinn. Es war einfach toll umgesetzt. Also auch Robert, der mit dabei war, der sehr kritisch ist. Also im Prinzip, wenn er einen Film gut findet, dann heißt das, der muss mindestens Oscar-Kandidat sein, weil sonst ist er schlecht umgesetzt, so ungefähr, ja. Er hat dem Film 8 von 10 Punkten gegeben. Ich würde sogar 9 von 10 Punkten geben und ich gebe ihm 9 von 10 Punkten. Also das ist für mich wirklich das Sahnehäubchen von allem, was ich dieses Jahr bislang im Kino gesehen habe. Natürlich, weil es mich auf zwei ganz persönlichen Ebenen auch anspricht, da genau meine Themen bedient, aber weil er auch einfach unglaublich toll gemacht ist und umgesetzt ist und eben völlig frei von dieser Bollywood-Geschichte, die man so im Kopf hat. Ne? Ich hatte auch eben mit indischen Filmen so Bollywood-Kino und alle tanzen und singen und völlig unmotiviert durch die Gegend. Das ist hier eben nicht der Fall. Also sowas kommt in diesem Film selbst bei dieser Hochzeit, die sie später zeigen, wenn ich mich jetzt recht erinnern kann, gar nicht vor.
Also, das ist ja dann sehr untypisch.
Genau.
Aber mir geht es eigentlich auch immer so, ich schaue ja eigentlich ziemlich viele Filme, aber halt so gut wie keine Bollywood-Filme. Und wenn ich dann doch mal einen sehe, dann bin ich meistens immer ziemlich begeistert. Aber wenn ich jetzt irgendwie aktiv denke, ich will jetzt mal einen gucken, wäre ich einfach erschlagen von der Vielfalt des Angebotes, wo halt wirklich sehr viel dabei ist, was mich überhaupt nicht tangiert. Also wir hatten, wenn ich so zurückdenke an so die letzten Bollywood-Filme, zum Beispiel, na gut, wenn ich es mal, Bollywood ist es jetzt zwar nicht, aber es spielt zumindest in Indien, ist halt Slumdog Millionär, war ich sehr begeistert. Und wir hatten in der Sneak mal einen, der hieß Mein Name ist Khan oder My Name is Khan oder wie der hieß, Khan. Da ging auch ziemlich lange, da war ich eigentlich sehr begeistert davon. Und ja, es geht mir halt auch öfter so, weil das doch irgendwie eine andere Art ist zu erzählen, was die haben. Die nehmen sich doch ein bisschen mehr Zeit für Figuren, für Geschichte und so. Das ist mir halt teilweise mit diesen amerikanischen, deutschen, europäischen, sonst was Produktionen gar nicht mehr so in dem Maße gewöhnt, wie dort teilweise erzählt wird. Das geht auch oft so ein bisschen ins Märchenhafte, ins Romantische rein und sowas. Oder halt auch der Fokus auf, ja, wie zum Beispiel hier auch auf gutes Essen gelegt wird. Das hat man halt jetzt so in vielen anderen Filmen nicht. Dadurch wirkt das irgendwie total neu und anders. Und mir geht es halt immer so, ich finde das dann immer gleich wesentlich besser, wenn es mich irgendwie bewegt.
Ja, definitiv, ja. Und es ist, also ich habe danach, nachdem ich den gesehen hatte, mir hier noch Slumdog Millionär eben ausgeliehen. Und das ist eben so vom Level der Bollywoodisierung sozusagen, denke ich, sehr gut vergleichbar. Ne? Da wird ja ganz am Schluss an diesem Bahnhof dann zumindest noch diese große Massentänzerei gemacht, die man ja so klischeehaft damit immer verbindet. Und das ist hier eben gar nicht der Fall. Ja, und der einzige Punkt, der mich so ein ganz klein wenig an dem Film stört, ist sozusagen, es ist eben dieses, was du gerade gesagt hast, es wird eine richtige Geschichte erzählt. Das ist wie so ein modernes Märchen, wo eben dieses Schicksal in Form dieser falschen Zustellung die beiden aus ihrem bisherigen Leben erlöst. Es gibt da im Film ein wunderbares Zitat, was man sich, denke ich, auch einfach für den Alltag mitnehmen kann, wo so sinngemäß gesagt wird, wörtlich kriege ich es nicht mehr zusammen, dass der falsche Zug eben auch mal zum richtigen Bahnhof führt, ne? Oder fährt. Also so wie eben hier die falsch zugestellte Lunchbox.
Das wäre doch eigentlich der Slogan für die Bahn.
Ja. Ja, also ich sage mal, das ist ein Film, von dem können deutsche Firmen viel lernen. Also ich meine, nehmen wir mal unsere ganzen DPD und DHL und wie sie alle heißen. Also ein 1:6 Millionen Fehlersystem müssen die auch erstmal schaffen. Und die haben moderne Strichcodes und alles. Ne? Also ja, und die Bahn kann sich an diesem falschen Zug sein, ihr Vorbild nehmen. Und was ich sozusagen schade finde, wenn wir uns sozusagen diesen Prozess verdeutlichen und sagen, sie hat ihrem Mann ja bislang immer Lunchboxen geschickt und er hat immer Lunchboxen von seinem Restaurant bekommen und jetzt plötzlich wird dann eben diese Box nicht nur einmal falsch zugestellt, sondern dauerhaft falsch zugestellt über Wochen, ne? Über 4 Wochen, bis er in Ruhestand geht. Also da hätte ich mir sozusagen noch irgendwie so eine kleine Erklärung gewünscht. Das wäre dann noch so das i-Tüpfelchen gewesen, aber vielleicht hat man das eben auch bewusst nicht gemacht, um diese schicksalhafte Zusammenführung der beiden sozusagen gar nicht zu entmystifizieren oder so. Ne? Also das war das Einzige, wo ich jetzt in der Handlung gesagt hätte, da hat mir noch irgendwie was gefehlt. Aber das ist vielleicht auch besser so, dass es tatsächlich fehlt. Ja.
Hat der Film denn in irgendeiner Weise auch ein paar kritische Anmerkungen, sag ich mal, das bestehende Kassensystem oder irgendwas? Sind die aus verschiedenen Kassen oder sind die aus verschiedenen, leben die in verschiedenen Welten, sag ich mal, ist sie reich, eher arm oder umgekehrt oder wie ist das da?
Nee, darauf wird nicht weiter eingegangen. Also ich würde jetzt so sagen, nein, sie hat, also ihr Mann ist eben auch, man sieht ihn dann so mit Handy und so, ne? Also er scheint irgendwie auch als Ingenieur tätig zu sein und er wird als Buchhalter in einem Versicherungsunternehmen, wenn ich das jetzt richtig vorgestellt habe, in Erinnerung habe, vorgestellt. Also so, dass sie sich ungefähr auf ähnlichen Leveln in diesem indischen System bewegen. da, also in so eine Richtung ist jetzt da jetzt irgendwie keine besondere Gesellschaftskritik oder so drin. Ja.
Okay, also du fandst den gut. Wir können ja dann, ich würde ja fast vorschlagen, dass ich den dann auf jeden Fall nochmal ansprechen werde, wenn der dann regulär dann, oder bevor der regulär im Kino erscheint, werde ich den nochmal aufgreifen.
Ja,
genau. Weil bis dahin haben sonst viele das vergessen. Das ist ja jetzt bis Weihnachten hin, bis der kommt.
Genau. Ich habe auch schon in meinem Blog was drüber geschrieben. In meinem Foodblog, da passt der natürlich thematisch auch sehr gut rein.
Schick mir mal den Link, dann verlinke ich das mal mit.
Genau, das kannst du einfach in die Shownotes und das kannst du dann ja irgendwie nochmal aufnehmen. Also auf die Aufnahme jetzt und auf den Text verweisen. Ja, also wie gesagt, ich war total begeistert und würde auf jeden Fall, also vor allen Dingen auch, wenn man jetzt was für entweder für Essen übrig hat oder für Persönlichkeitsentwicklung oder einfach sagt, ich bin an einer guten Story interessiert und an einem schön gemachten, auch handwerklich gut gemachten Film, dann ist man dort wirklich perfekt mit bedient. Also das ist einfach, da stimmt für mich einfach das Gesamtpaket und geht da rein.
Super.
Ja.
Übrigens, wir haben dann immer noch ein Gewinnspiel. Ne?
Genau.
Bleibt dran. Ja, ihr könnt eine DVD oder Blu-ray oder was ist es?
Ah, lass mich gucken. Es ist eine schwarze Verpackung. Das heißt, ich würde sagen, es ist eine DVD.
Also lasst euch überraschen, ob es eine DVD oder Blu-ray ist. Genau, da kommen wir auch später dazu. Erstmal noch ein Thema.
Genau.
Was jetzt eigentlich relativ nahe liegt, nämlich, also zumindest terminlich nahe liegt, das ist nämlich das Barcamp in Stuttgart.
Ganz
vielleicht, vielleicht ganz kurz, ich versuche mal mit wenigen Worten zu erklären, was ein Barcamp ist. Ich habe es zwar schon ein paar Mal in der Sendung gemacht, aber es kommen ja auch immer wieder neue Hörer dazu und vielleicht ist ja jemand dabei, der das noch nicht weiß. Barcamp ist per Definition eigentlich eine sogenannte Unkonferenz. Auf gut Deutsch gesagt, man trifft sich an einem Ort, es ist auch ja, es kommen Leute aus den verschiedensten Bereichen. Also ich bin ja nun kein Computer- und IT-Freak und sonst was. Also es hat nicht unbedingt was mit der Richtung zu tun, ja. Ihr müsst da nicht unbedingt hier mit Lötkolben in der Hand jeden Früh aufwachen oder irgendwas oder irgendwelche Servertechnik warten oder irgendwas. Also es kommen ganz normale Leute hin, Schriftsteller, welche aus der Werbung. Sind natürlich auch ein paar ITler da. Und man trifft sich an einem Ort, genauer gesagt hier in Stuttgart im Literaturhaus an dem Wochenende, wo auch die Wahl ist, am 21. 22. September. Ja. Und es gibt dort keine vorgefertigten Themen. Also die Themen werden von den Besuchern des Barcamps mitgebracht. Das heißt, man kann sich dann vorne hinstellen. Ich habe zum Beispiel, bin ein paar Mal hingegangen, habe gesagt, ja, ich würde gerne mal über Podcasten reden, ob überhaupt noch Podcasts gehört werden oder was ihr euch bei Podcasts wünscht oder wie ihr Podcasts hört. Und dann fragt man, wen würde das denn interessieren? Und dann melden sich dann halt so irgendwie so 10, 20, 30 Leute vielleicht. Und dann sagt man, okay, es kommen ein paar Leute zusammen. Es kann natürlich sein, dass man sagt hier, man sagt, okay, ich würde gerne mal über Veronika Ferres reden. Wer möchte da mit mir reden? Und es meldet sich keiner. Und dann sagt man halt, okay, dann macht man es halt nicht, ja, die Session. Also man, es gibt halt auch so Spezialthemen, wo man sagt, okay, ich habe zum PHP-Befehl XY, habe ich eine Frage, habe ich ein Problem bei irgendwas, kann mir da jemand helfen? Wenn sich da nur einer meldet, ist ja schon geholfen, ja, dann kann man sich mit dem auch irgendwie zusammensetzen. Und da bilden sich dann halt so Krüppchen oder es gibt dann so Räume, in die man sich zurückziehen kann, mit Technik ausgestattet, dass man auch irgendwas zeigen kann oder präsentieren kann oder auch einfach nur reden kann. Und dann kann man halt über alles Mögliche da sprechen und da gibt es die verschiedensten Sessions und alles ist ziemlich locker und man lernt viele Leute kennen, denn das ungeschriebene Gesetz beim Barcamp, hat mir jemand vor meinem ersten Barcamp gesagt, ist, dass alle sich mit du anreden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das heißt, selbst wenn da irgendein Vizechef von Microsoft da ist, dann kann man den ganz normal ansprechen, kann sagen, hey, ich bin der Erik hier, erzähl mal, was hast du denn so? Und dadurch wird halt auch die Kontaktschwelle abgebaut und es ist halt auch so, dass häufig große Firmen solche Barcamps auch nutzen, um zum Beispiel mal neue Sachen mal nicht direkt der großen Öffentlichkeit vorzustellen, aber sich mal eine Meinung von einem sehr interessierten Publikum einzuholen. Da war ja bei dem einen Barcamp in Stuttgart, kann ich mich erinnern, da war einer von Google da und hatte damals das Google Wave vorgestellt. dass nun all das als das Next Big Thing angepriesen wurde. Und da konnten wir mal testen, haben wir so Test-Accounts gekriegt und so. Und letztes Mal war einer da, der hatte Windows 8 dabei, hat ein bisschen was drüber gezeigt, hier, wie das so funktioniert und so. Ja, also da kann man durchaus ganz tolle Sachen lernen. Also es ist nicht unbedingt auf IT beschränkt. Ich werde diesmal, werde ich wahrscheinlich eine kleine Runde machen zum Thema YouTube-Kanäle, weil ich habe jetzt für meine Tochter, die macht ja so Spieletests und sowas und wir haben da bis jetzt 3 Videos aufgenommen. Ich schneide das für sie und mache das alles. Und da haben wir jetzt einen YouTube-Kanal, aber da brauche ich einfach mal ein bisschen Hilfe und Ideen von erfahrenen Leuten. Da werde ich mal was machen. Und ja, genau, jetzt übergebe ich mal das Mikrofon an dich. Du kannst dann bestimmt noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, du hast das schon ganz hervorragend zusammengefasst. Also du hast da alles Wesentliche gesagt. Also vielleicht noch ein bisschen zum Verständnis. Es ist so, das hat schon eine gewisse Struktur, nämlich dass man morgens eine sogenannte Sessionplanung macht. Und da werden eben alle Themen für den Tag gesetzt und am nächsten abends machen wir das dann nochmal und am nächsten Morgen machen wir es auch nochmal. Das heißt, dann entsteht eben ein Session Grid, das ist eben so eine große Pinnwand, wo dann die Uhrzeiten und die Räume drauf sind. Es sind dann auch immer so 6-7 Themen parallel. Das heißt, man kann sich dann immer raussuchen, wo gehe ich denn jetzt hin. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, zum Teil bis zu 12 Themen parallel. Das ist dann echt schon die Qual der Wahl.
Muss man manchmal echt überlegen dann. Und genau. Es sind auch, worauf ich immer Wert lege, und wenn das nicht so ist, dann ergreife ich selber immer die Initiative. Ich lege immer Wert drauf, dass jetzt nicht nur Technikthemen jetzt parallel laufen, sondern das führt halt dazu, dass zum Beispiel irgendeiner hat immer so eine Drohne mit. Dann macht man halt eine Außensession, wenn schönes Wetter ist, und geht raus und lässt mal eine Drohne fliegen und da darf jeder mal steuern oder irgendwas. Ja, oder man spielt halt Black Stories oder so, das habe ich immer mit dabei, genau, das ist immer ganz gut. Oder ja, oder?
Also ich würde sagen, wir haben so ungefähr 40% Themen sind jetzt nicht, also sind, also Themenfokus ist quasi immer Internet, Social Media, sowas wie Podcasten, Bloggen, Facebook, und zwar aus allen Sichtweisen, also als Agentur, als Anwender, als Benutzer und so weiter. Und ungefähr 40% der Themen ist so meine Einstufung, sind aber dem nahestehend oder eben auch komplett was anderes, aber nicht technisch. Also wir haben dann auch Sachen dabei, was weiß ich, wie verhandle ich richtig, oder es ist jemand dabei, der
Xing-Profile, genau, wie man das machen sollte. Ne? Also, das war zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, aber der kommt, glaube ich, diesmal nicht, der Thorsten. Also gibt es wirklich ein Bundesprogramm.
Genau, und wir haben da ganz viel dabei. Wir hatten auch schon Leute dabei, die dann gezeigt haben, wie man Massagen macht. Oder eine Krankenschwester, die dann sagt, hier, ich bin
OP. Ja, das war eine gute.
Na, ich bin OP-Schwester und ihr könnt nicht mal alles fragen, was euch die Ärzte nie zu fragen traut und so. Also es sind auch solche Themen.
Ich glaube, das Thema der Session war doch, ich arbeite im Krankenhaus, ich erzähle euch mal was über autoerotische Unfälle. Also Unfälle, die bei ihr aufgelaufen sind in der Abteilung, sie arbeitet in der Urologie, von Personen, die sich irgendwie selbst da was zugefügt haben oder so, natürlich jetzt ohne Namen zu nennen oder
das,
sowas.
Das gab es auch, ja. Ich meinte jetzt eigentlich eine andere Session, die fand ich dann auch ganz spannend. In Nürnberg war die damals gewesen. Und das Wichtige ist einfach, dass du, wo du jetzt hier zuhörst, einfach dazukommen kannst und du bringst dein Thema mit. Du bringst das mit, was dich gerade bewegt, wo du sagst, okay, und das muss jetzt eben nicht was sein, auf einer klassischen Konferenz oder so einer typischen Veranstaltung, da jetzt steht der auf die Bühne hin und erzählt, was der Ahnung hat oder glaubt, Ahnung zu haben. Meistens haben sie dann ja keine. Das ist ja genau das Problem, weshalb es Barcamps gibt als Alternative. Da darfst du dich nämlich ganz bewusst hinstellen und kannst sagen, ja, ich habe mir jetzt, was weiß ich, ich habe jetzt ein neues Android-Handy gekauft und ich bin in dem und dem Bereich unterwegs, was weiß ich, ich interessiere mich für Joggen und keine Ahnung, und ich möchte jetzt hier gerne meine Session machen, wo ich mich mit Leuten über die besten Sport-Apps auf Android für Jogger austausche. Und dann finden sich vielleicht sind es nur 3 Leute, aber diese 3 Leute können dann so intensive Session halten. Also ich habe mal eine gemacht mit 4 Leuten über Fotografie. Das war für mich eine der besten Sessions, weil ich da unglaublich viel gelernt habe. Ja, und
aber wichtig ist halt, also wenn ihr wisst, was ein Barcamp ist, dann ja, ja, dann kennt ihr das alles, was wir jetzt sagen, aber ja. Es gibt viele, die halt nicht wissen, was es ist. Ihr braucht da wirklich keine Angst haben. Also mir hatte jemand gesagt damals, hier, Barcamp und so, geh doch mal hin. Und ich dachte, nee, was soll ich denn da und so, das ist doch alles hier, wenn die da irgendwie über PHP-Code und Perl und sonst was reden, da kann ich ja nichts beitragen. Und es war echt wirklich eine der besten Entscheidungen, dass ich dann einfach mal gesagt habe, ich gehe da mal hin, weil der hat dann halt auch gesagt, hör ich zu, das geht wirklich zum einen völlig bunte Themenlage, also, und es ist auch so, es wird zwar häufig immer gesagt, ja, bring du dein Thema mit, aber viele, machen wir uns nichts vor, viele trauen sich auch wirklich erstmal nicht jetzt nun selber nun sofort aufzutreten. Dann geht halt hin und hört euch das einfach mal an, ihr müsst nichts sagen, ja, also ihr könnt euch ganz normal da reinsetzen, es sind wirklich tolle Leute da. Ich habe keine Ahnung, wer kommt. Ich sag's einfach, es sind tolle Leute da, weil bei so einem Barcamp ist einfach so, auf dem Barcamp ist jeder gleich. Das heißt, hier gibt's nicht irgendwas, oh, was hat denn der Komisches an oder irgendwas. Es geht hier dahin. Jeder geht dorthin, um dort was für sich persönlich mitzunehmen, eine Erfahrung mitzunehmen. Und vielleicht, wenn ihr euch traut, dann sagt halt was in den Sessions oder bringt euch ein. Das ist auf jeden Fall gewünscht. Ja, ihr braucht da keine Scheu haben, dass irgendjemand eure Meinung oder was ihr da sagt, dass ihr irgendwie sagt, das ist ja völlig ahnungslos, also das könnt ihr vergessen.
Vor allen Dingen auch einbringen heißt auch einfach Fragen zu stellen. Also das ist was in vielen Umfeldern ja heute auch nicht mehr üblich ist, dass wenn du in einer Session drin sitzt und hast eine Frage, dann stell die Frage. Da ist keiner dabei, der dann sagt, hier, was für eine dämliche Frage oder das auch nur denkt, sondern das sind Leute, die vom Mindset her auch so das so weit verstanden haben, dass es heißt ja immer so schön, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja? Mhm. Was die Leute dann nämlich in Wirklichkeit denken, wenn du in so einem Raum mit 30 Leuten drin bist und du stellst eine Frage, dann denken nicht 10 andere, ist der blöd, sondern dann denken 10 andere, ein Glück, dass der sich getraut hat, die Frage zu stellen, die ich auch hatte. Und ich habe mich nicht getraut, sie zu stellen. Ja, das ist das, was eigentlich passiert. Und das sowas hat auf dem Barcamp Platz. Und das bereichert eben, und das sollte man sich auch immer klar machen. Ich sage immer, wenn ich eine Session mache, lerne ich eigentlich am meisten, weil die Leute mir eben die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Ja?
Ja.
Wenn du so in deinem Thema drin bist, dann bist du da. Ja, und das hat da alles Platz. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist 2 Tage. Wir werden super Essen haben. Also es ist...
das alles mit inklusive, muss man auch vielleicht sagen.
Ne? Getränke, also Essen, alles dabei.
Also wenn ihr Single seid oder keine Ahnung, oder Studentenbude am Wochenende, ihr müsst da nicht kochen. Ja, ihr geht aufs Barcamp, ihr kriegt da tolles Essen.
Genau.
Frühstück, Mittag, abends, Kaffee gibt's jede Menge. Wahrscheinlich wieder von Sonntagmorgen, die richtig erlesene Bohnen da heranschaffen. Und vielleicht wieder Saft von der Safttante.
und vielleicht auch ein paar Namen noch zu nennen. Es ist so, ihr habt so ein Ticket, kostet 20 € für die beiden Tage plus Gebühren. Also so Ticketinggebühren. Also ist relativ günstig. Das heißt, deshalb haben wir einige Sponsoren dabei, die das Ganze unterstützen. Da ist unter anderem die MFG, das ist die Medien- und Innovationsagentur vom Land Baden-Württemberg. Die sind auch, hängen auch sehr eng mit der Filmförderung eben zusammen. Ne? Das ist so unser Location-Sponsor und Logistikpartner. Dann haben wir die Mosaic Media dabei als Platin-Sponsor dieses Jahr. Das ist eine Agentur aus Stuttgart. Ich will jetzt nicht alle Namen vorlesen, aber noch die 5 Goldsponsoren. Das ist Exensio, das ist ein IT-Dienstleister. Dann haben wir dieses Jahr, bin ich ganz besonders stolz drauf, das ganz offiziell das Land Baden-Württemberg, dieses Barcamp unterstützt. Ne? Also direkt vom Staatsministerium.
Ui.
Die bauen abends
auf. Hat wohl Henning was gedreht hier?
Nee, das habe ich schon eingefädelt. Wir waren auch damals eingeladen zur Präsentation von BW Jetzt, dem neuen Portal, wo man über Baden-Württemberg sich erkundigen kann. Und da haben wir eben auch so ein paar Ideen generiert. Und ein Punkt davon war eine Campbar. Also die kommen nicht nur als Sponsor, die bringen abends auch eine Bar mit, wo du dann mit einem Tweet dir ein Getränk bestellen kannst.
Cool.
Natürlich alles Getränke aus Baden-Württemberg, ist ja logisch.
Und die Messe Messe Stuttgart ist auch Sponsor, ne?
Die Messe Stuttgart ist wieder dabei, genau. Also auch die sind da ganz offen. Also ihr seht auch viele quasi große Namen. Und von den Firmen her, also Messe Stuttgart ist natürlich auch eine Firma, aber das ist für mich halt auch eher so eine Institution, ne? Und dann haben wir noch Simyo dabei. Das ist ein Mobilfunkanbieter, den natürlich die meisten von euch kennen werden. Die bringen dann so eine... so eine Powerstation mit, da kannst du dann, ne, wenn dann mitten zum Tag dein Akku vom Handy leer geht, kannst du dir einfach so einen USB-Akku holen, einen externen. Und cool. Genau, Mosaic Media, da hatte ich ja schon erwähnt, die machen unten eine Lounge, wo du dann so ein bisschen chillen kannst und dich mit Leuten in Ruhe unterhalten kannst. Und dann haben wir natürlich noch Leitwerk dabei. Leitwerk ist ein langjähriger Sponsor. Die sind, glaube ich, seit dem ersten Barcamp dabei und auch immer wirklich mit einem großen Sponsoring-Paket, haben letztes Jahr die Location für die Vorabendparty zusätzlich gestellt. Also auch da eine sehr große Unterstützung. Und das ist eine Internetagentur aus Stuttgart. Und einfach mal an der Stelle ganz vielen Dank an all diese Sponsoren und noch viel mehr. Es gibt noch einige mehr, die ich gerade so nach und nach vorstelle, die ihr dann auch alle auf der Webseite und in den Social-Media-Kanälen von Barcamp Stuttgart findet.
Und natürlich auch, es kann jeder auch zum Sponsor werden. Also man hat da auch die Möglichkeit, noch zusätzlich was zu geben und auch natürlich Dank auch an die, die alle. Aber das wirst du ja dann beim Barcamp. Jetzt geht es ja erst nochmal nur darum, die Leute erstmal dahin zu bringen. Und deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, an dem Wochenende 21. 22. September, das ist quasi zur Wahl. Ihr könnt ja da Briefwahl machen, falls ihr unterwegs seid.
Dann, genau, also macht Briefwahl und ihr wählt auch vor Ort nochmal. Das wird auch ganz spannend. Wir werden eine Wahl unter den Barcamp-Teilnehmern durchführen. Da werden wir dann, hatten wir vor 4 Jahren schon gemacht, wir hatten damals schon die absolute Mehrheit für die Piratenpartei in dieser Zielgruppe. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ausgeht. Und wir machen auch eine gemeinsame Wahlprognose. Das heißt, jeder wird nicht nur aufgefordert anzugeben, was er denn wählt oder gewählt hätte, wenn man jetzt selber noch nicht wählen darf. Wir haben auch Schüler dabei, sondern auch eben, was glaubst du, welche Partei kriegt wie viel Prozent? Und da lagen wir vor 4 Jahren ziemlich gut an dem echten Endergebnis. Und mal gucken, ob wir das dieses Jahr auch wieder hinkriegen.
Was ich ganz gut finde, ist, dass quasi diesem Mal das Barcamp wirklich an dem Wochenende der Wahl ist, weil beim letzten Mal, da waren noch einige Parteien da, die das ein bisschen so als Wahlwerbung mit genutzt haben. Also manche haben es ganz charmant gemacht, die haben halt einfach mal so ihre Social-Media-Strategie für ihre Wahlseite ein bisschen so vorgestellt oder so. Das war noch von dahingehend ganz interessant, aber manche haben es doch etwas plump gemacht. Deswegen ist ganz gut, dass dann schon der ganze Zauber vorbei ist. Und ja, also kommt vorbei. Ich werde auch da sein, auf jeden Fall. Und natürlich auch viele andere. Und es werden auch welche da sein, die ihr vielleicht schon kennt von irgendwelchen Blogs, die ihr lest oder von irgendwelchen Podcasts, die ihr hört oder sowas. Das seht ihr dann meistens auch so in Vorstellungsrunden. Es hat auch jeder so ein Namensschildchen dran, wo ihr sehen könnt, ach Mensch, das ist der und so, von dem habe ich doch schon mal einen Tweet gelesen oder irgendwas. Also wenn ihr euch irgendwie in dem Bereich bewegt, ein bisschen aktiv seid und wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann seid ihr einfach aktiv in dem Bereich. Und
genau.
Ich kann es euch nur empfehlen, ihr kriegt da so viele neue Ideen mit und viele Ideen, die beim Kinocast irgendwie gelandet sind oder bei meinen anderen Projekten, die ich so habe, die kommen halt auch durch solche Gespräche auf dem Barcamp, wo man sich einfach mal mit welchen austauschen.
Also man kann einfach mal festhalten, wer einen Podcast wie diesen hört und wer vor allen Dingen so lange durchhält. Ja, ich glaube, wir labern jetzt eine Stunde oder so. Der ist auf jeden Fall ein geeignetes Publikum auf dem Barcamp. Und zwar Publikum eben in dem Sinne, sich auch einzubringen, was man eben nicht muss. Aber das geschieht dann, das werdet ihr sehen, wenn ihr vor Ort kommt, da braucht ihr gar keine Angst haben. Wenn ihr mal in dieser Stimmung seid und seht, dass da wirklich alle ganz offen miteinander umgehen und ganz offen miteinander reden, dann fällt auch diese Hemmschwelle bei einem persönlich weg. Ja? Also ich kann mich noch an mein erstes Barcamp erinnern, das ist jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre her, weiß gar nicht mehr, 2006, glaube ich, und da stand ich in Frankfurt und dann ich sage, wenn meine Session planen, ich habe gedacht, das kann überhaupt nicht funktionieren, nie im Leben 200 Leute und jetzt hier spontan ein Programm machen, never ever, und ich habe dann am selben Tag auch noch hier irgendwie so einen Lightning-Talk oder so spontan gemacht, ja? So nach dem Motto, wie, jetzt ist gerade keiner dran, gut, dann stelle ich mich jetzt auf den Stuhl und leg los. Ne? Mhm. Also das geht dann ganz schnell und da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen.
Ja, ihr könnt auch prinzipiell jeden fragen. Also wenn ihr sagt, oh, wie läuft das jetzt hier, ich habe das jetzt nicht ganz irgendwas, dann fragt irgendjemand. Fragt mich, @Kinocast, Twitter oder keine Ahnung, ihr wisst, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Meine Webseite, die ist sehr ergiebig da mit Kontaktmöglichkeiten oder in Jan. oder überhaupt anmelden könnt ihr euch übrigens auf www.barcamp, wie die Bar und das Camp zusammengeschrieben, barcamp-stuttgart.de. Ich werde es auch mit verlinken in dem Beitrag. Und dann würde ich mich persönlich und du bestimmt auch freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Ihr könnt ja mal, wenn ihr, wenn ihr dadurch jetzt dahin gekommen seid, könnt ihr einfach mal Bescheid sagen, ne? Also wenn ihr da Fragen an mich habt hier, wie machst du das hier, wie nimmst du auf, wie funktioniert das, welche Software nimmst du? Ich habe übrigens jetzt meine Software, seit 3 Tagen habe ich die Software gewechselt mit einigen Reibungsverlusten hier. Okay. Falls euch das interessiert, was es vorher war, was es jetzt ist, warum ich gewechselt bin, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch völlig andere Fragen wie Blog auf, egal, alle Themen, ja. Ich werde auch bestimmt wieder ein paar Sachen mitbringen, ein paar Ideen, über die man diskutieren kann. Genau, dann sehen wir uns am 21. oder
genau.
Und oder 22.
Und was wir im Vorgespräch ja schon erwähnt hatten, es gibt Gerüchte, dass, da ich nach Berlin umgezogen bin, dass ich nicht auf dem Stuttgarter Barcamp zugegen sein werde. Ganz offiziell sozusagen, ich organisiere das, damit bin ich auch anwesend und das wird wohl auch die, also zumindest für nächstes Jahr kann ich jetzt hier schon mal sagen, das ist quasi jetzt sozusagen exklusiv bei dir hier zuerst erwähnt, ja. dass ich es nächstes Jahr sicherlich auch wieder von Berlin aus in Stuttgart organisieren kann. Das ist, ich habe gesehen dieses Jahr, es geht. Es war dieses Jahr ein bisschen stressig durch meinen ganzen Umzug und das fiel halt gerade zeitlich so ein bisschen ungünstig zueinander. Muss ich nächstes Jahr einfach früher anfangen. Ich will auch nächstes Jahr ein paar Dinge wieder anders und neu machen.
Du wirst ja nächstes Jahr nicht auch nochmal umziehen, oder?
das weiß man nie bei mir. Ich bin ja ein Fan schneller Entscheidungen und Umsetzung. Aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch ein Barcamp Stuttgart geben. Und es wird auch wieder von mir durchgeführt werden. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist ein mir so lieb gewonnenes Baby sozusagen, dass ich das jetzt nicht einfach, ne, also das wäre wie wenn die Eltern ihr Kind vor die Tür setzen. Also das ist das, was man auch nicht verstehen kann. Das heißt, nächstes Jahr werde ich es sicherlich wieder machen. Und dann gucken wir mal weiter, ob ich es dann wieder mache oder ob ich es dann vielleicht mal jemandem übergebe. Das fürs übernächste Jahr mache ich jetzt mal noch keine Aussage.
Na? Also rein dramatisch oder von der Dramaturgie wäre es natürlich günstiger gewesen. Du hättest jetzt erstmal nichts gesagt und wärst erstmal nicht da gewesen irgendwie so und dann plötzlich auf die Bühne, weißt du, hättest du so eine Maske runtergerissen oder so, hey, ich bin so.
Das kann ich mir ja für 2015 dann überlegen, dann wird das dann offiziell von einem Thomas Müller organisiert. Und vor Ort stellt sich dann heraus, dass der Thomas Müller in Wirklichkeit auch der Jan Theofel ist. Nein, genau. Solche Spielchen brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Nee.
War auch gut. Flachs jetzt. Aber ja, ich freue mich schon seit einem halben Jahr jetzt auf das Barcamp. Also, und also ihr da draußen, wenn ihr das hört, also ich sag mal, selbst von Frankfurt am Main ist man ja schnell in Stuttgart oder so. Kommt ruhig mal vorbei. Ich bin auch schon nach Nürnberg ins Barcamp gefahren, weil Barcamps an sich sind eigentlich immer toll und so. Also ihr könnt doch ruhig von weiter weg, dann seht ihr auch mal ein bisschen so einen anderen Dunstkreis, ja, dann kommt ihr mal ein bisschen raus, das geht auch, macht auch immer einen ganz guten.
Genau. So.
Dann vielen Dank.
Jan, halt, das nein, ist,
das wir haben noch, noch. Wir haben noch was zu verlosen. Ach, Mensch, ich dachte, wir behalten das jetzt. Ich dachte, wir behalten die DVD-Blu-ray.
Nein, also es ist eine DVD. Die Blu-rays haben doch immer so eine blaue Verpackung, ne?
Meistens ja. Also,
meistens ja.
Genau,
Bonus Trainer FSK 0, so viel kann man schon mal sagen.
Also, sind also Dokumentation, jeder,
ne? Sind Dokumentation, genau. Jeder darf es quasi angucken. Wir haben aber eine prädestinierte Zielgruppe sozusagen, weil es handelt sich um den original verpackten Film, den Director's Cut von Trainer. Ein Film über Fußball. Mesut Özil sagt hier, ich bin stolz auf diesen Film.
Eine Dokumentation, um genau zu sein, ne?
Genau, ja.
Und also ein Dokumentationsfilm über deutschen Fußball.
Ja, ich kann ja hier einfach mal vorlesen, ne?
Deutschland. Also ich kenne den Film so vom.
Magst du kurz was zu sagen?
ich weiß, dass es den gibt und das und worum es da geht, also so ein bisschen, ne? Dieser Alyosha Pause, der den gedreht hat, der hat auch schon so ein paar andere Filme in der Richtung gemacht, Dokumentation. Ich glaube, dieses Tom Meets Sisu oder sowas war auch, glaube ich, von dem. Den habe ich mal gesehen. Der geht halt wirklich ziemlich nah ran und kennt halt viele in dieser Welt. Und so wie ich es jetzt hier gelesen habe, sind ja auch zum Beispiel Jürgen Klopp kommt da zu Wort, hier BVB-Trainer, genau. Ne? Peter genau. Neururer, der ist ja glaube ich jetzt bei Bochum, glaube ich, ja, ein bisschen dünnes Eis für mich jetzt. Und halt auch etliche andere Trainer aus der Bundesliga.
Ich kann hier einfach mal, also Hans Meyer ist hier noch aufgeführt, Michael Oennig, Thomas Schaaf, Mirko Slomka und Armin Fee. Und im Bonusmaterial ist die Taktikschulung mit DFB-Chefausbilder Frank Wormuth zu sehen. Und es ist ein Interview mit Jürgen Klopp noch dabei und anderen und ein Kurzfilm mit Mesut Özil, nehme ich an, soll das dann heißen, weil hier steht nur der Mesut. Also da ist einiges dabei. Ich glaube, das ist für Fußballfans, und davon haben wir unseren Zuhörern, glaube ich, echt einige, wirklich ein Leckerbissen. Und ja, solltet ihr gewinnen. Was machen wir als?
Der hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Trainer wirklich eine ganze Zeit lang begleitet, auch fast eine ganze Saison, wenn ich mich da recht erinnere. Mhm. Und der war auch schon ziemlich gut bewertet worden bei irgendwelchen Festivals und sowas. Also ich hatte mir den auch schon so ein bisschen, habe ich gedacht, ja, wenn der mal irgendwo läuft, ich dachte, wenn der auf Arte oder im Fernsehen irgendwo läuft, wollte ich den auf jeden Fall mal gucken. Ne? Ja. Und ja, also würde mich persönlich sogar auch interessieren, ich bin zwar jetzt nicht so unbedingt der Fußball, ich gucke zwar ja Weltmeisterschaft und sowas, gucke ich ganz gerne in Bundesliga, eigentlich nicht so, aber ja, deswegen haben wir ja gesagt, wir machen da eine Frage, die so ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, damit man so ein bisschen das aussieben, ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, er ist seit dem 28. Juni, da war jetzt auch ein bisschen mit Umzug und Urlaub und so, gibt es den auf DVD. Und ist erschienen bei Mindjazz Pictures. Die machen sehr viel in diesem Dokumentationsbereich.
Kinostart war 13. Juni, habe ich gerade gelesen.
Okay, ja, also damit haben wir, glaube ich, alle wichtigen Sachen, bis auf die Gewinnspielfrage. Du hattest vorhin was vorgeschlagen. Schieß genau. Los.
Ja, wenn wir schon hier einmal beim Thema Fußball sind, braucht nur einfach sagen, wie der aktuelle Trainer, muss man ja fast sagen, heute, Datum der Aufnahme mittlerweile 30.08. früh, 0 Uhr noch was, muss ja sagen, der aktuelle Trainer vom VfB Stuttgart heißt. Sollte sich das bis zur Ziehung verändern, dann müsst ihr den von heute nehmen.
Ich würde sagen, den Trainer zum Zeitpunkt der Ausstrahlung.
Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, da muss ich ja da auch am Ball bleiben, um mal die Metapher hier zu strapazieren.
Du musst ja auch gefordert werden, ist ja logisch.
Okay, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist ja nicht der Zeitpunkt, wann der geneigte Hörer das dann auch hört.
Okay, das,
wenn er das dann eine Woche später hört. Also ja, wir machen es so. Der Podcast wird wahrscheinlich Ende nächster Woche irgendwie wird der on-air gehen, weil wir machen ja vorher erst den regulären Kinocast. Das würde jetzt ein bisschen zu knapp werden. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich am Freitag, den 6. oder am Donnerstag vielleicht schon den 5. September online stellen. Und wann machen wir Einsendeschluss?
Ich würde sagen, eine Woche. Eine Woche ab Veröffentlichung des Podcasts.
Also dann
schreib's in den Shownotes rein, bis wann es läuft.
Okay, das schreibe ich dann sowieso rein, wann das Gewinnspiel zu Ende ist. Und wie gesagt, der aktuelle Trainer, und das macht ihr nicht als Kommentar, sondern ich mache so eine Box da von Google, wo ihr euch da eintragen könnt und das gleich dann versendet wird. Das wird wahrscheinlich das Beste sein, weil dann kriege ich das in so einer schönen Excel-Tabelle aufbereitet da. Bei Prism seid ihr eh alle gerade gelistet, also da ist eh egal, ob ihr mir das schickt oder ob ihr gleich bei Google eintragt. Ne? Genau, also wer ist der aktuelle Trainer von heute, also noch von heute, von 30.08.? Ich nehme an, der wird es auch noch eine Weile bleiben, ja, obwohl er heute nun das Europa League-Spiel nun verloren hat und die nicht mehr in der Europa League sind, aber ja, kann ja auch nichts dafür. Also, es ist nicht mehr der Labbadia, sei dazu gesagt, sondern der danach kam. Der ist gesucht.
Gut, dann haben wir das doch auch. Und dann kriegt der oder die glückliche Gewinnerin eine DVD per Post aus Berlin zugeschickt.
Aus der Hauptstadt.
Sozusagen. Genau.
Das heißt also, wenn wenn ihr das dann macht, benutzt bitte eine E-Mail-Adresse, die funktioniert, wenn ihr dort was eintragt, weil unter der wird dann mit euch Kontakt aufgenommen und um eure Postanschrift gefragt. Und genau, dem ganzen Prozess solltet ihr zustimmen, sonst braucht ihr gar nicht mitmachen.
Ja. Wir können dann mal einen Google Hangout on Air ausprobieren, um die Gewinner gemeinsam zu ziehen.
Ach du Heiliger.
Ja, okay. Das hatte ich schon länger mal vor. Das wollte
wie,
ich
und wie machen. Kann man das aufzeichnen?
Das ist dieses Hangout on Air können die Leute dann live mitverfolgen.
Ach so.
Und, ja. Und es wird zusätzlich aufgezeichnet und steht danach bei YouTube zur Verfügung.
Okay.
Also dann ist eigentlich für sowas ideal geeignet.
Dann machen wir das mal, ja.
Na,
das kündigen wir jetzt schon mal an. Ansonsten, das scheint ja was Tolles zu sein. Ich erwarte da eine Session auf dem Barcamp. Okay.
Dann müssen wir dann mal gucken, ob wir es vom Barcamp noch hinkriegen. Das könnte bei mir ein bisschen knapp werden.
Wir machen das auf dem Barcamp.
Auf der Bühne.
Ach, genau. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier mal noch ein paar Gewinner ziehen hier. Ja.
Ja, mal schauen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es auf dem Barcamp auch wieder eine Verlosung. Müssen wir mal gucken. Also das letzte Mal hatten wir, dass die Sponsoren zum Teil ein paar Sachen verlost haben. Schauen wir mal.
Ich habe, glaube ich, noch so ein paar Poster. Ich darf ja bei mir leider keine Poster mehr aufhängen hier. Das ist halt, irgendwie muss man Kompromisse machen, wenn man in einer Beziehung lebt. Ne? Und irgendwie so die ganze Wand voll gekleistert mit Kinopostern, das fand meine Freundin irgendwann nicht mehr so toll. Und ich habe ja hier ein paar Kinoposter, die kann ich eh nicht aufhängen. Vielleicht bringe ich was mit, da verlos mal einfach mal Kinoposter auf dem Barcamp oder so.
Apropos Beziehung und Barcamp. Aus Beziehungen entstehen ja manchmal Kinder. Und das sei vielleicht noch ganz kurz erwähnt, da profitierst du ja auch von. Wir haben auf dem Barcamp eine Kinderbetreuung. Also wenn das bei dir der Fall ist, dass du sagst, nee, am Wochenende kann ich zu sowas nicht hingehen, weil meine Kinder ja betreut werden müssen, kein Problem, bringe sie einfach mit. Wir haben eine ganz wunderbare, liebevolle Kinderbetreuerin und da ist bestens für deinen Nachwuchs gesorgt. Also
kann
daran
nur
soll
empfehlen.
Es nicht scheitern. Okay?
Meine Tochter hat es auch immer sehr, sehr gut gefallen. Und ja. Ihr müsst es bloß, wenn ihr euch selber zum Barcamp anmeldet, dort mit angeben. Ja, ich bringe ein Kind mit oder ich bringe zwei oder zehn oder so. Aber bitte bewahrt die Verhältnismäßigkeit. Wenn ihr Kindergärtnerin seid, bringt bitte nicht eure ganze Gruppe dann irgendwie unter oder so.
Das wäre etwas schwierig dann, genau. Ja.
Ja, wie gesagt, das ist ja alles, wenn ihr seht, okay, 10 Euro pro Tag. Also ihr könnt auch einzelne Tage nehmen, wenn ihr sagt, okay, ich kann nur Samstag, dann halt 10 Euro. Ihr kriegt dafür wirklich tolles Essen, Frühstück, Mittag, Abend. Allein das ist mehr wert als die 10 Euro. Und das, was ihr sonst noch mitnehmt, das ist ja unbezahlbar eigentlich.
So ist es. Gut.
Ja, dann zu nächtlicher Stunde bedanke ich mich dann mal, dass es geklappt hat hier mit dem Skypen.
Ja, ich danke dir auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Immer wieder gern.
Genau, ich sammle jetzt mal wieder so ein bisschen und wenn wir dann wieder so 2-3 Sachen zusammen haben, dann machen wir wieder eine Aufnahme, wo wir dann alles zusammenwerfen.
Da könnten wir ja auf dem Barcamp dann mal eine Aufnahme machen, vielleicht.
Boah, ob ich da den Kopf für habe.
Eine Session. Wir machen eine Session, wir nehmen einen Podcast live auf, für die es interessiert, wie das so funktioniert.
Okay, ich guck mal, ob ich dann vor Ort den Kopf dafür habe. Ansonsten muss jemand anderen aufnehmen.
Wir schauen mal.
Genau.
Alles gut. Kann, nichts muss.
So ist das. Also, dann.
Okay, bis bald dann.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Na, kannst du das rausschneiden? Ich hoffe ja.
Muss ich mir ungefähr merken, wann es war.
Oh, pardon. Das hörst du jetzt hoffentlich nicht.
Ich höre nichts. Pardon, habe ich gehört, aber...
Ja, das kann ich holen. Das liegt hier drüben. Warte mal. So, da bin ich wieder.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.